Wir waren eben so mittendrin stehen geblieben. Es ging darum, dass die These von mir war, wie sie auch im Text, denke ich, eindeutig steht, dass der Herr Jesus sich mit den Gläubigen identifiziert. Dass er sagt, das, was du den Gläubigen antust, das tust du mir an. Wer das Volk Israel anrührt, piekst ins Auge Gottes, also fasst seinen Augapfel an. Oder dass der Herr Jesus sagt, das, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt, Jesus setzt sich da auf eine Ebene mit uns oder hebt uns auf seine Ebene und das ist kostbar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das verwundert mich als Vater von 4 Kindern überhaupt nicht. Ich glaube, dass das normal ist, was wir da hören. Das ist nämlich väterliche Liebe. Ich habe 4 Kinder. Mein Sohn heißt Mark. Und wenn jemand über Mark in der Öffentlichkeit etwas Nettes sagt oder eine Mail schreibt, das ist gerade passiert, dass eine Mama, er trainiert mehrere Hockey, im Hockeyverein mehrere Hockeymannschaften und dann hat eine Mama von einem Hockeykind einfach mal eine Runde geschrieben, Marc ist ein toller Trainer, wollen wir dem zu Weihnachten nicht verschenken. Da ging es nicht um mich. Aber ich habe mich gefreut. Wer meinen Sohn lobt, erfreut mich. Wer meiner Tochter Diana, egal welcher, aber wer dieser Tochter Diana etwas Gutes antut, der erfreut mich. Wer meine Kleinste zu einem Bastelnachmittag einlädt, sie liebt Basteln, ich überhaupt nicht, das erfreut den Vater. Also tu einem Kind etwas Gutes und die Eltern freuen sich. Meine Frau ist seit Jahrzehnten in der Jungschararbeit tätig, also Kinder 9 bis 14 Jahre. Und sie kriegt in der Regel 5 bis 10 Mal im Jahr von irgendwelchen wildfremden Eltern Geschenke. Warum? Was hat meine Frau diesen Eltern getan? Nichts. Aber meine Frau müht sich um die Kinder und die Eltern freuen sich darüber. Das, was du dem Kind antust, tust du den Eltern an, im gewissen Sinne. Und um die Sache zu strapazieren, wehe dem jungen Mann, der eine meiner Töchter verführt, etwas zu tun, was nicht gut ist. Der hat den Vater gegen sich. Und das ist keine Theorie. Ich habe so ein Gespräch geführt mit einem Mann. Wer meinen Sohn zu Drogen anstiftet, was zum Glück noch nicht passiert ist meines Wissens, der hat den Vater gegen sich. Tue einem meiner Kinder etwas Böses an und du wirst ganz schnell lernen, wie elterlicher, um es genau zu sagen, wie väterlicher Zorn aussieht. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, kann das bestätigen. Und selbst die, die noch keine haben, können das sicherlich nachvollziehen. Seht, welche Liebe der Vater zu uns hat, dass er sagt, wehe dem, durch den Verführung kommt, oder? Denn das war unser Text. Ich lese ihn nochmal, um euch in den Kontext mit reinzunehmen. Matthäus 18, ab Vers 5. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird, in meinem Namen nimmt er mich auf. Wenn aber jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Verführungen wegen. Denn es ist notwendig, dass Verführung kommt, doch wehe dem Menschen, durch den die Verführung kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit 2 Händen oder mit 2 Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit 2 Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. In eurer Broschüre habt ihr diese Gliederung abgebildet. Wir haben vorhin über den Grundsatz gesprochen und jetzt auch ein bisschen über die Gefahren. Ihr habt diese 3 Punkte. 1, der Grundsatz, Vers 5. Ich denke, den haben wir jetzt behandelt. Ich lese nur den letzten Satz aus diesem Kästchen vor. Also Überschrift 1, der Grundsatz, Vers 5 und unten der letzte Satz. Dein Heiland bringt eine Glaubensschwester oder einen Glaubensbruder zu dir und sagt, diese Frau, dieser Mann gehört mir und er ist mir sehr, sehr kostbar. Würdest du sie, ihn, bitte für mich beschützen? Das ist das, worum es geht. Und so dürfen wir Matthäus 18 lesen. Dann in den Versen 6 bis 7, jetzt sind wir beim Kästchen 2. Jesus warnt eindringlich vor der Gefahr. Doch noch ein Tippfehler, die dritte Auflage und immer noch ein Tippfehler drin. Wahnsinn. Warnt eindringlich vor der Gefahr, andere zur Sünde zu verleiten. Worum ging es denn? Was war der Anlass? Die Jünger waren auf dem Weg und haben sich unterhalten, wer ist der Größte? Ist das eine banale Frage? Ist das was völlig Unwichtiges? Nein, sie haben mit dieser Diskussion einander zur Sünde verleitet. Zu welcher Sünde? Lesen wir weiter. Sünde des Neids, der Bitterkeit, Ehrgeiz, Stolz, Eifersucht und Selbstsüchtelei. Vielleicht kennt ihr nicht jedes Wort davon, aber genau das ist in der Diskussion passiert. Das war kein harmloses Gespräch, das war nicht ein dämliches Gespräch. Und wie ich gestern Abend ausführte, das war auch nicht nur ein Schlag ins Gesicht von Christus, weil er ja der Größte im Himmelreich ist. Und sie diskutieren, wer von diesen Erdwürmern vielleicht der Größte sein kann. Nein, es war auch eine Verführung zur Sünde. Und wenn es heißt, dass wir einander nicht zur Sünde verführen dürfen, dann möchte ich das aufsplitten für unsere Gedankenwelt in drei Kategorien. In zwei Kategorien. Erstens, wir können Leute zur Sünde verführen direkt. Das ist die offensichtliche Variante. Und indirekt. Zum Beispiel durch Provokation. Ich gehe darauf gleich ein. Die dritte Variante ist, dass wir Leute zur Sünde verführen, indem wir unsere Freiheiten ausnutzen, die wir in Christus haben. Wird jetzt ein bisschen kompliziert, I'm so sorry, aber ihr habt gerade Kaffee gekriegt, das müsst ihr doch aushalten. Wir können andere zur Sünde verführen, indem wir eine Freiheit, die wir in Christus haben, ausnutzen, aber der Glaubensschwache daran zugrunde geht. Zwirbelt den Satz mal durch den Kopf, ich werde ihn gleich nochmal in Ruhe erklären. Und wir können sündigen, indem wir eine ganz klare Aufforderung aus Hebräer 10, 24 nicht umsetzen, nämlich indem wir den Glaubensgenossen nicht zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Ich werde diese vier Dinge jetzt gleich nochmal erklären. Direkte, indirekte Sünde, Freiheit ausnutzen, Glaubensgeschwister, die im Glauben schwächer sind, damit belasten und das vierte, nicht zu Liebe und zu guten Werken anzureizen. Das werde ich gleich erklären. Aber bevor wir das machen, die Frage, die bei allem über dem Text steht, ist, verführst du Menschen zur Sünde? Davor warnt uns Jesus. Jesus sagt, das darf nicht vorkommen. Er sagt, in der Welt kommt das vor. Das ist normal, dass die Welt, die in der Sünde ist, die unter der Herrschaft der Sünde ist, die dem Vater der Sünde gehört und gehorcht, dass die Welt sündigt, das ist normal. Aber es ist schrecklich, wenn das durch uns geschieht. Und deswegen stell dir bitte die Frage, bist du ein Mensch, der andere zum Sündigen verführt? Also jemanden direkt zur Sünde zu verführen, muss ich das erklären? Ach Schatzi, du fährst doch morgen ins Büro, könntest du mal ein bisschen Papier mitbringen? Unser Drucker zu Hause hat kein Papier mehr. Anstiftung zu Diebstahl, einverstanden? Klingeling, klingeling. Ach Mäuschen, kannst du mal rangehen und sagen, Papa ist nicht da. Ich habe keine Lust zu telefonieren. Direkte Anstiftung zur Sünde, in dem Fall der Lüge. Schatz, ich habe den Eindruck, wir zahlen so viele Steuern. Könntest du nicht das und das noch in die Steuererklärung reinschreiben oder mal bei ein paar Nachbarn fragen? Guck mal, die haben sich doch letztes Mal was gekauft, den Drucker. Können wir den nicht in unsere Steuererklärung einfach mit reinpacken? Passiert ganz schnell. Ist aber Betrug. Gebt dem König, was des Königs ist. Ach komm, Mädchen, hab dich nicht so. Machen doch alle. Ich glaube, ich brauche das nicht weiter auszuführen, was dann kommt. Das ist direkte Verführung. Und ich glaube, dass wir bei dem einen oder anderen Fall auf jeden Fall wissen, dass das Sünde ist und dass wir das nicht machen. Die Liste könnte man unendlich länger verlängern, ist jetzt aber nicht nötig. Dann gibt es die indirekten Verführungen. Indirekt heißt, ich verführe jemanden dazu, etwas Falsches zu tun. Und ich das nicht so bewusst mache. Ich könnte zum Beispiel, und das ist jetzt wirklich ausgedacht, von meinem tollen Urlaub auf Hawaii berichten. Man sitzt so beim Kaffee unten zusammen und schleckt so ein Stück Kuchen. Und dann erzähle ich von meinem tollen Urlaub auf Hawaii. Und ja, man gönnt sich ja sonst nicht. Und nächsten Winter fahren wir natürlich wieder Skifahren. 2 Wochen ist natürlich um Jahreswechsel teuer. Aber wenn man anständigen Schnee haben will, dann muss man schon zur richtigen Jahreszeit in die richtigen Gegenden fahren. Ja. Aber wenn ich mich an den Osterurlaub dieses Jahr erinnere, wow, das war gut, wir waren Jetskiing und wir haben das und das gemacht. Habe ich irgendwie zur Sünde verführt? Auf den ersten Blick nicht. Ich habe ja nur berichtet, was ich in meinem Urlaub mache. Aber indem ich bestimmte Dinge, ob die so gut sind als Sache, ist noch eine andere Sache, muss man 3-mal im Jahr hundsteuer in Urlaub fahren. Da würde ich auch noch ein Problem sehen. Aber mir geht es um die Kommunikation. An der Stelle habe ich den anderen quasi in das Loch des Neides plumpsen lassen. Ich beschreibe, was für einen tollen Urlaub ich habe. Ich beschreibe ihn in schillerndsten Farben. Und der andere, der sich vielleicht mal eine Woche in Bielefeld leisten kann, wird neidisch. Indirekte Verführung. Das können Geschichten sein über dein Gehalt, dass du damit angibst, wie viel Geld du verdienst. Oder guck mal, mein neues Smartphone. Das andere war zwar erst ein halbes Jahr alt, aber ich brauchte unbedingt ein neues. Mit der alten, völlig veralteten Technik konnte ich ja überhaupt nicht mehr arbeiten. Oder Pastoren, um jetzt mal unsere Truppe hier anzusprechen. Ich wollte vor Jahren mal eine Reise machen für Pastoren. Ein Wochenende, wo wir uns einfach mal erholen und uns gegenseitig geistig Mut zu sprechen. Und ich habe einen Freund von mir angerufen, habe ihm diese Idee erzählt, weil ich völlig begeistert von der Idee war. Und er meinte, Ansgar, ich weiß nicht. Und ich, wieso? Ja, die Idee ist cool, aber weißt du, was dann normalerweise passiert? Jeder sagt, ja, als ich bei der Gemeinde anfing, da waren wir 50 Leute, jetzt sind wir 140 Leute. Und letzte Woche haben wir eine Evangelisation gemacht, da sind 40 Leute zum Glauben gekommen. Und schon verführen sich diese Pastoren gegenseitig zur Angeberei. Und wessen Segen ist das Ganze? Es ist doch am Ende nur zur Ehre Gottes, wenn sie sowas erzählen. Aber sie tun es nicht zur Ehre Gottes, sondern um ihren eigenen Wert als Pastor, als Missionar oder als Evangelist zu steigern. Also, es geschieht, dass wir durch unser Verhalten andere zu einer Sünde anstacheln und uns dann vielleicht noch bequem zurücklehnen und sagen, warum bist du so neidisch, bloß weil ich von meinen 3 Urlauben erzähle. Das ist nicht okay. Prüfe dein Verhalten, ob du direkt verführst, das sollte dir relativ schnell klar sein, oder ob du indirekt verführst, so wie ich jetzt ein paar Beispiele genannt habe. Ein Exkurs ist für mich, die bei mir Bibelkunde hatten, können das schon. Psalm 106, braucht ihr nicht aufzuschlagen. Ich bringe kurz die Geschichte. Ihr wisst alle, dass Mose, der große Führer, 40 Jahre lang mit dem Volk Israel durch die Wüste gelaufen ist. Durfte er in das verheißene Land? Nein. Warum nicht? Weil er was falsch gemacht hat. Will ich jetzt nicht im Detail ausführen. Steht in der Bibel. Aber er macht in einer Situation etwas, wo die meisten von uns sagen, naja, zum Felsen reden, auf dem Felsen draufschlagen, 1-mal oder 2-mal, ist doch egal. In Gottes Augen ist das, was da passiert ist, nicht egal. Er kriegt am Ende die Strafe, weil du das getan hast, weil du mich nicht geehrt hast, darfst du nicht ins verheißene Land. Überlegt mal, ihr werdet berufen, ein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei, in das den Patriarchen verheißene Land zu führen und am Ende dürft ihr selbst nicht rein. Das ist eine harte Strafe. He? Wir können lange darüber reden, was Mose falsch gemacht hat, das ist nicht mein Thema. Aus dem Text aus dem mosaischen Text heraus, also aus 2. Mose heraus, können wir nicht ableiten, was noch schiefgelaufen ist. Aber wenn wir Psalm 106 lesen, kriegen wir eine Konkretisierung zu dem, was in 4. Mose steckt. Da gibt es einen Vers, nämlich zwei Verse, Vers 32 und 33. Da heißt es, und sie, damit sind die Israeliten gemeint, erzürnten ihn, das ist Mose, am Wasser von Meriba. Und es erging Mose übel ihretwegen. Mose erging es übel, er hat eine Strafe gekriegt. Und warum? Weil die Israeliten den Geist Moses erzürnt haben, zornig gemacht haben. Die Israeliten haben was getan, Mose hat zornig reagiert und kriegt dafür eine Strafe. Da sagen wir, ist ja auch richtig, der ist ja zornig geworden. Und ein Ältester soll milde sein, steht schon im 1. Timotheus 3 und Titus 1. Also nehmen wir das mal ins Alte Testament. Mose hat versagt. Aber was uns Psalm 106 eigentlich sagt, ist, dass das Volk auch ein Problem hat. Das Volk hat falsch gehandelt. sie erzürnten ihn am Wasser von Meriba und es erging Mose übel ihretwegen, denn sie reizten seinen Geist, so dass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Merkt ihr die indirekte Verführung? Sie haben ihn gereizt. Sie haben ihn erzürnt, bis dann irgendwann eine gewisse Schwelle bei ihm erreicht war und er einen Fehler gemacht hat. Aus den Jahrzehnten in gemeindeleitender Funktion kenne ich das sehr gut. Menschen in der Gemeinde, die mich reizen. Wie mir immer jemand sagt, Ansgar, es macht mir Spaß, dich zu piesacken in der Öffentlichkeit. Ich habe Fehler gemacht. Geht darauf ein, egal wer Ältester ist, egal wer Pastor ist, wie auch immer die gemeindeleitende Funktion heißt, er wird Fehler machen. Darum geht es aber nicht. Die Frage ist, wie Gemeinde mit solchen Situationen umgeht. Die Israeliten haben dauernd gemurrt und sie haben jahrzehntelang Mose gereizt. Sie waren die Ungläubigen und Mose war der Gute. Und sie haben ihn gereizt und gereizt und gereizt und irgendwann hat er einen Fehler gemacht. Und wenn dann einer in gemeindeleitender Funktion mal einen Fehler macht, kann man darauf rumhacken. Man kann Kriterienlisten aus der Bibel zitieren, dass ein Ältester sich sowas ja nun gar nicht leisten darf. Ich rede nicht von Vergewaltigung oder so, ja, sondern eher so von emotionalen Ausbrüchen. Aber vielleicht sollten wir uns mehr die Frage stellen, sind wir auch solche Leute, wie Psalm 106 beschreibt, dass wir provozieren? Wie ist unser Verhalten unseren leidenden Brüdern und vielleicht auch in der Kinder- oder sonstigen Arbeit leidenden Schwestern gegenüber? Bin ich jemand, der mein Recht einklagt, der auf jeden Fehler hinweist, der provoziert, der ein Fehlverhalten sozusagen hervorruft und auslöst, dann ist das diese indirekte Sünde. Und die soll nicht sein. Wir dürfen über Fehler reden. Keine Person in Leitungsfunktion ist grundsätzlich geschützt davor, dass man ihr keine Kritik nennen darf. Die Frage ist nur, wie ich es mache. Wenn ich es in einer Art und Weise mache, dass der andere eigentlich nur noch mit Zorn reagieren kann, rein menschlich gesagt, dann bin ich das hier. Das schwarze Schaf. Und dann sollte ich erstmal mit mir und meinem Gott klarkommen, bevor ich weiter mit anderen rede. Die dritte Art, andere zur Sünde zu verführen, erste war direkte Sünde, zweite war die indirekte Sünde. Die dritte Art ist, dass ich ein Recht auf Freiheit habe, also etwas Christliches zu tun und ich es auch ausnutze, obwohl Leute dadurch in eine Glaubenskrise geraten. Das Thema könnte ich jetzt eine Stunde lang behandeln, um jede Frage zu beantworten. Ich werde es in 5 Minuten komprimieren. Ich habe einen linken und einen rechten Sitzplatz und 3 gegenüber beim Abendessen. Ihr müsst euch kloppen um die Plätze. Also ich werde es nur ganz kompakt darstellen, weil es jetzt nicht um die Auslegung von 1. Korinther 8 und 1. Korinther 10 hier geht. Aber ich sage euch, an diesen Stellen und auch in Römer 14 kommt das vor. 1. Korinther 8, 1. Korinther 10 und Römer 14. Da wird über etwas berichtet, was uns heute völlig Schnuppe ist, nämlich Götzenopferfleisch. In Korinth wurden irgendwelchen Götzen Tiere geopfert. Und was ist mit dem Fleisch passiert? Na, das wurde verkauft auf dem Marktplatz. Aber jeder wusste, das ist Fleisch, das einem Götzen geopfert wurde. Und dann kommen so starke Christen wie ihr, sagen, huh, preisgünstig. 2 Kilo davon, 3 Kilo davon. Welchem Gott? Oh, super, 3 Kilo. Und dann wird das eingespachtelt, hoffentlich vorher gebraten. Und Paulus macht in diesen Kapiteln klar, das ist in Ordnung. Jedes Fleisch ist okay, liebe Veganer, tut mir leid. Erstmal aus theologischer Sicht, es ist okay, Götzenopferfleisch zu essen. Weil Paulus eine ganz logische Argumentationskette aufbaut nach dem Motto, es gibt keine Götzen, es gibt nur einen wahren Gott. Und wenn ich einem nichts etwas opfere, dann ist es nicht schlimm. Ist mit Danksagung. Sag dem Herrn Dank für dieses leckere Steak und rein damit. Das ist jetzt etwas salopp formuliert, die Position von ihm. Ich habe eine Freiheit, das zu tun. Ich darf das. Und dann kommt das Aber. Da sind Leute in Korinth oder anderen Städten, die jahrelang, jahrzehntelang in diesem Götzendienst beteiligt waren. Die also selbst Tiere gekauft haben, die dann fachmännisch geschlachtet wurden, die dann diesem Götzen geopfert wurden und wo sie tatsächlich in dem Herzen ihrer Überzeugung dachten, das bringt mir etwas. Wenn ich diesem Götzen das bringe, das bewirkt wirtschaftlichen Erfolg, Fruchtbarkeit meiner Frau, was auch immer, Gesundheit. Also die waren in dieser Religion verhaftet. Und dann kommt die Gnade Gottes. Und derjenige bekehrt sich. Und er wird ein Christ. Und er ist eigentlich frei von diesem Götzenkult. Und er fängt an zu verstehen, wie Christsein funktioniert, welche Größe Gott hatte, dass es gar keine anderen Götter gibt, dass es nur einen wahren Gott gibt, nur einen Messias und dass es nur einen Weg zu Gott gibt. Und er fängt an, seine ersten Babyschritte als Christ zu tun. Und während er so auf dem Weg ist, sieht er den Ansgar. Wie er, und ich finde das köstlich, dass Paulus das auf den Punkt bringt, wie er Ansgar im Götzentempel liegen sieht. Also der hat das Fleisch nicht mal ganz kurz unter der Ladentheke gekauft und dann zu Hause irgendwie gebraten. Nein, Ansgar liegt im Götzentempel und spachtelt sich die Steaks rein. Und was macht dieser kleine junge Christ? Der kriegt ein Problem. Ansgar ist Lehrer. Ansgar war Ältester. Und der macht das und plötzlich rutscht sein ganzer Glaube in die Hosentasche und er überlegt, ist das vielleicht doch richtig, wenn Ansgar das macht? Und dann fängt sein Glauben an, eine Krise zu bekommen. Könnt ihr mir folgen? Und Römer 14 und 1. Korinther 8 und 10 sagen ganz klar, wenn das der Fall ist, werde ich nie wieder Fleisch essen. Was ist ein Steak im Vergleich zu dem Glaubensleben eines Bruders? Und das meine ich mit die dritte Art zu sündigen ist, indem ich eine Freiheit in Christus habe, die ich auch theologisch geradlinig beantworten kann. Wo ich so einen Stapel Bibelkommentare aufführen kann, die mir alle sagen, dass ich recht habe. Aber wenn mein Bruder eine Glaubenskrise dadurch bekommt oder meine Schwester, dann ist das nicht mehr okay, weil das Steak nicht so wichtig ist. Meine Freiheit ist nicht wichtiger als das Glaubensleben meines Bruders. Das macht Paulus. 1. Korinther 9. Ich habe gerade gesagt, 1. Korinther 8 und 1. Korinther 10, Götzenopferfleisch. Ich benutze ein Recht nicht, wenn es für das Glaubensleben der Menschen ein Nachteil ist. Und in 1. Korinther 9 ist mittendrin und manche Leute, die lesen die Bibel nicht hintereinander weg, aber die hintereinander lesen, überlegen sich, warum kommt dann Kapitel 8 mit dem Götzenopferfleisch? Warum kommt da in 10 mit dem Götzenopferfleisch? Worüber redet er in 9? Über die Finanzierung von Aposteln. Ob er, Paulus, das Recht hat, Geld für seine Arbeit zu bekommen. Ob er, wie andere, eine Ehefrau haben darf. Wir sagen, hallo, das ist ein kleiner Exkurs, war das Thema Götzendienst so anstrengend, du hast eine kleine Werbepause eingebaut. Nein, auch da geht es darum, ich habe das Recht, finanziert zu werden. Ich habe das Recht, eine Frau zu haben. Aber, und das macht Paulus für sich klar, nicht für Pastoren aller Generationen. Paulus sagt, ich verzichte auf die Finanzierung durch euch, weil ich nicht möchte, dass ich in den Ruf komme, nur um des Geldes willen meinen Job zu machen. Und jetzt merkt ihr, dass der ganze Block 8 bis 10 eigentlich um die Frage geht, theologische Richtigkeit, und wir sind Fans von theologischer Richtigkeit und genauer Schriftauslegung, und Liebe zum Bruder. Und ich verzichte, nicht die Gemeinde verzichtet für den Pastor, du arbeitest kostenlos, sondern der Pastor verzichtet auf sein Geld, wenn er denkt, das hat einen Vorteil. Der Paulus sagt, ich heirate nicht, andere haben geheiratet, Petrus. War vielleicht vermutlich schon verheiratet, konnte nicht mehr raus aus der Kiste, aber wie auch immer. Ja, auf jeden Fall hat er gesagt, wenn ich Götzenopferfleisch essen könnte und ich hätte theologisch alles Recht dazu, ich verzichte lieber darauf, wenn mein Bruder deswegen Schiffbruch im Glauben erleidet. Ich sage nur noch einen Punkt und verweise auf die Seite 15 oben. Diese Bibelstellen und das, was ich gerade gesagt habe, sind aber bitte nicht die Keule, mit der ihr jedes Detail eures Glaubenslebens einem anderen über die Birne haut. Also, dass du da so mit gekreuzten Beinen sitzt, das ist mir ein Anstoß in meinem Glaubensleben. Du darfst gerne bei ihm so sitzen. Ja, dass du eine Kette um den Hals trägst, also das bereitet mir echt Probleme im Leben. Tut mir leid, dass ich das jetzt bringe und diese Beispiele und eure Schwestern, ich kenne euch gar nicht, ja, ich meine euch überhaupt nicht. Wir haben es drauf, unser persönliches Wohlbefinden, unsere Meinung über gut und richtig, über schön und nicht schick, ich sag mal nur Kleidungsstücke, ja, wie lang und so weiter, diese plötzlich zu nehmen und zu sagen, du bist mir ein Anstoß. Leute, wir werden regelmäßig zum Anstoß sein. Denn es heißt in der Bibel, wir müssen einander ertragen. Warum müssen wir einander ertragen, wenn wir nicht einander Anstoß sind? Die Bibel fordert uns auf, einander zu ertragen, unsere Unterschiedlichkeiten. Ich rede nicht von der Sünde, sondern von kleineren Details, wo der eine, vielleicht bin ich ein Anstoß für einen von euch, weil ich keine Krawatte dabei habe. Ich habe oben eine, also wenn nötig, kann ich sie auch anziehen. Ja, da sagt er vielleicht, wie kann der Typ in der Jeans auftreten? Eine Anzughose wäre richtig. Solche Dinge, die regen uns mitunter in der Christenheit auf. Ihr habt keine Rechtfertigung in Römer 14 oder 1. Korinther 8 bis 10. Weil da geht es um Skandalon. Ein Anstoß sein, meint bei uns, gefällt mir nicht. Meint hier, dass jemand auf, Berliner Ausdruck, auf die Schnauze fällt. Dass er im Glauben wirklich Schiffbruch leidet. Und ganz ehrlich, die Krawatte oder die Nicht-Krawatte lässt dich in deinem Glaubensleben nicht Schiffbruch leiden. Da bin ich ziemlich sicher. Die vierte Art, nur noch ganz kurz. Die vierte Art, jemanden zum Sünden zu verführen, besteht darin, andere nicht zu Liebe und zu guten Werken anzureizen. Das steht nicht in Matthäus 18, das habe ich jetzt einfach mal dazugepackt. Das ist ein Zitat aus Hebräer 10, die Verse 24 und 25, die ich kurz vorlese. Hebräer 10, Verse 24 und 25. Lasst uns aufeinander Acht haben. Warum? Um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Indem wir unser gemeindliches Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr ihr den Tag herannahen seht. Es ist unsere christliche Bürgerpflicht, in immer schwierigeren Zeiten, da wo die Welt immer schlimmer um uns herum wird, dass wir einander ermuntern. Wir brauchen einander. Und der Hebräerbriefschreiber formuliert das ganz konkret: versäumt das gemeindliche Zusammenkommen nicht. Also wir würden sagen, die Gottesdienste, die offiziellen Zusammenkünfte, die man als Gemeinde hat. Geht dorthin. Und warum geht ihr dahin? Nicht 5 Minuten nach Beginn, sondern vielleicht bewusst eine Viertelstunde vorher, mit genügend Luft danach, weil wir einander was tun sollen, aufeinander Acht haben, uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen sollen. Das ist eure Pflicht jeden Sonntag. Das ist nicht Job des Predigermanns hier vorne. Der macht das auch. Aber wir gegenseitig haben diese Pflicht, uns zu ermuntern. Und wenn wir das nicht tun, und offensichtlich sagt der Text, es ist dringend nötig, dass wir das aneinander tun, was heißt dann das Ergebnis, wenn wir dieser Sache nicht nachkommen? Na, der andere wird keine guten Werke tun. Der andere wird nicht Liebe praktizieren. Das ist ja genau das, wozu ich ihn ermuntern soll. Wenn ich die Ermunterung nicht ausspreche, könnte es dazu beitragen, dass der andere das Gute nicht tut. Wo verführst du andere zur Sünde? Bist du dir bewusst, dass du damit Gott ins Auge piekst? Dass du das, was du den Geschwistern antust, auch ihm antust? Gibt es Freiheiten, die du ausnutzt? Und damit du deinem Glaubensbruder, deiner Glaubensschwester eine Falle für den Glauben stellst? Vielleicht hast du Recht mit deiner Freiheit, aber wenn deswegen dein Brüderchen hinfällt? Hast du jemanden in deinem Leben, der dir aufrichtig hilft, Sünde in deinem Leben zu identifizieren? Hast du vielleicht einen Freund, der dir so sehr Freund ist, dass er dir deine Ausreden enttarnt? Der sagt, ja, ich höre die Ausrede, aber du weißt doch, komm, also unter uns beiden, das ist doch nur eine Ausrede. Das kannst du der Presse erzählen, aber doch nicht mir. Die Schläge eines Freundes sind kostbar, sagt die Schrift. Hast du sowas? Einen Menschen, mit dem du offen reden kannst, der dir hilft, nicht anderen zur Sünde zu verführen? Ihr habt auf der Seite 15 den schon mehrfach angesprochenen Mühlstein abgebildet. Ein Stein, der zum Mahlen verwendet wurde. Und Jesus sagt, dass es besser ist, mit so einem schweren Stein um den Hals oder um den Körper ins Meer geworfen zu werden. Das Wort besser ist ein Komparativ, so sagen die Grammatiker. Gut, besser, am besten. Wenn jemand sagt, es ist besser als, dann fragt man sich, besser als was? Also dieser Kuchen schmeckt besser. Besser als was? Als das trockene Brot gestern Abend. Wenn wir uns mal vorstellen, was es heißt, mit einem schweren Stein ins Meer geworfen zu werden, was passiert? Der Stein wird uns nicht auf den Kopf geworfen, dass wir geplättet werden, sondern wir werden mit dem Stein ins Wasser geworfen. Was passiert? Das Wasser läuft dann irgendwann in unsere Lunge. Wir ertrinken. Das ist ein schrecklicher Tod. Und Jesus sagt, das ist übrigens die bessere Alternative für dich. Es ist besser für dich, so zu sterben. Als was? Als in die Hände des wachsamen Gottes zu fallen. Jemand, der sündigt, indem er andere zum Sündigen verführt. Und ich habe euch jetzt versucht, ein großes Bild zu malen davon, was das heißt. Für den wäre es besser, so schrecklich ermordet zu werden, als in die Hände des wachsamen Gottes zu fallen. Die Gefahrenabwehr, Verse 8 bis 9. Was soll ich nur tun? Das sind diese schrecklichen Verse. Ich lese jetzt nicht zum dritten Mal. Mit dem Abhacken und dem Ausreißen, dem von sich werfen. Und jedes Mal heißt es, es ist besser, dass du diese Selbstverstümmelung an dir betreibst, als in den Feuersee geworfen zu werden. Also den Ort, den Gott bereitet hat für den Satan, für die Dämonen, also die bösen Engel und alle Menschen, die diesem Gott, diesem Pseudogott nachfolgen. Sollen wir uns wirklich verstümmeln? Nein. Jesus verwendet hier etwas, was man später als eine Hyperbel bezeichnete. Also auch schon damals im Griechentum gab es Rhetorik, bestimmte Stilmittel, die man verwendet, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Und eine Hyperbel ist eine bewusste Übertreibung, um die Dramatik einer Sache deutlich zu machen. Niemand von euch hacke bitte seine Hand oder seinen Arm, sein Bein ab oder reiße sich ein Auge aus. Jeder nehme aber die Dramatik wahr, die Jesus in diese Sätze hineinpackt. Wenn es irgendetwas in deinem Leben gibt, das zur Sünde verführt, und wenn ihr genau hinguckt, merkt ihr, dass die Verse vorher eher um die Sünde andere zu verführen ging, während hier in den Versen es um mich geht, wenn dich deine Hand verführt, wenn dich dein Auge verführt. Also ob die Verführung von mir nach außen getragen wird an andere oder ob ich mich selbst verführe, es ist egal. Jesus erwartet von uns, dass wir damit radikal umgehen. Hat jemand Latein gehabt? Wow. Und? Radix radicis? Was heißt das? Die Wurzel. Jetzt hast du wieder was gelernt. Also, es ist radikal. Das Wort kennt ihr vielleicht. Es kommt aus dem Lateinischen und heißt, also Radix ist die Wurzel, so wie jede Pflanze eine Wurzel hat. Und da kennt ihr euch wieder aus. Hä? Wenn ihr Unkraut im Garten findet, was nehmt ihr? Ihr nehmt die Nagelschere und schnippelt oben so ein bisschen an den Blätterchen. Das klappt super. Nein, es klappt überhaupt nicht. Man muss tatsächlich rein in die Erde und das Ding mit der Wurzel und irgendwelche Samen, die links und rechts liegen, man muss es komplett rausholen. Und das ist das, was das Abhacken, Rausreißen bedeutet. Nicht ein bisschen streicheln. Ich stelle den Fernseher, der mich zur Sünde verführt, ein bisschen das Bild dunkler. Man kann auch von den gleichen Bildern drüber. Sondern radikal vorgehen. Und so leid es mir tut, nur für den Fernseher abschaffen. Nicht als Gemeinderegel, bei uns werden keine Fernseher erlaubt. Es gibt eine Gemeindebewegung, die das macht, da stehen die Fernseher alle im Keller in Schränken. Diese Gesetzlichkeit brauchen wir nicht, sondern du selbst stellst dir die Frage, was ist für mich die Verführung? Fernseher ist heute outdated, also das hat überhaupt keine Bedeutung. Heute ist für viele das Internet ein Problem. Und da muss ich mir überlegen, wie ist dein radikaler Umgang mit dem Internet? Ja, ich brauche das Internet aber für mein Berufsleben. Und schon sind wir bei dem Thema, was ich vorhin ansprach. Du brauchst einen Freund, der deine Ausreden als Ausreden enttarnt. Der Prediger hier vorne wird dir nicht sagen, wie du mit dem Thema Internetpornografie umgehen kannst. Ich sage dir nur, du musst das so schnell wie möglich ausreißen. Und vielleicht benutzt du irgendwelche Filter. Zumindest wenn du nicht computermäßig gut unterwegs bist, lass dir von einem Freund ein Filterprogramm installieren. Das ist schon mal ganz nett. Ich habe vor 6, 7, 8 Jahren, weiß nicht mehr genau, so ein Programm auf meinem Rechner installiert und das war cool. Das hat gar nichts gemacht, wenn ich auf die falschen Seiten gegangen bin. Also nicht mir gegenüber. Sondern es hat einem von mir benannten Menschen, das war ein Mitältester in der Ältestenschaft, eine Mail geschickt. Ansgar ist auf diesen Seiten gewesen. Nicht jede Seite, sondern nur die Seiten, die dieses Programm irgendwie verdächtig fand. Also wenn das Wort Antarktis, wenn ich die Internetseite Antarktis-Expedition aufgerufen habe, weil in dem Wort Antarktis-Expedition das Wort Sex drin vorkommt, dann hat das Ding pling gemacht und hat meinem Mitältesten eine Mail geschickt, Ansgar ist auf der Seite gewesen. Und mit dem hatte ich einen Pakt. Wenn da was kommt und Antarktis-Expedition war, nicht das Problem, das ist klar. Also manchmal gibt das Ding auch einen Fehlalarm, aber der hat mich dann angerufen. Und ich wusste, dass die Mail kommt. Und schon hatte ich erstmal eine gewisse Sicherheit, oder? Mein Problem ist, ich bin ein ziemlich guter Computerguru. Ich kriege auch raus, wie ich das Ding wieder umgehen kann. Aber vielleicht ist es für dich genau das Richtige. Ich habe mich mittlerweile zu was ganz anderem entschieden. Ich benutze gar keine Technik mehr, sondern einen sogenannten Accountability Contract, einen Rechenschaftspakt. Ich habe eine feste Liste von Fragen, die ich mir selbst immer beantworte, im 14-Tage-Rhythmus und an einen Freund schicke. Und wenn da die falschen Antworten drinstehen, das haben wir uns so ein bisschen ausbaldowert, wie das genau ist, ja, also da gibt es da nicht die Möglichkeit mehr zu lügen, weil man Zahlen hinschreiben muss, zwischen 1 und 7. Und sobald der Wert unter 4 ist, spricht der Junge mit mir und ich mit ihm. Wie auch immer, das sind jetzt nur ganz kurze Anreißer. Ihr könnt auf meine Internetseite gehen, bibelunterricht.de. Ist nicht so besonders schwer zu merken, das Wort. Steht, glaube ich, auch irgendwo auf den Broschüren. Bibelunterricht.de, müsst euch zu Lehrdienste klicken, zu praktische Theologie und dort zu Rechenschaftspakte. Ich habe 4 oder 5 verschiedene Rechenschaftspakte einfach mal aufgeschrieben. Die Idee kommt nicht von mir. Das haben schon die Puritaner vor einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten gemacht. Die haben sich gesagt, ich will für meine Reinheit Sorge tragen und mein Mechanismus ist, dass ich regelmäßig in der Woche mir Fragen stelle zu meinen kritischen Themen. Bist du neidisch? Bist du überheblich gewesen? Bist du das gewesen, das gewesen, das gewesen? Wie ist dein Umgang mit Geld? Wie ist dein Thema Unterordnung? Und. Also die Themen, die, wo du merkst, da habe ich eine gewisse Neigung zu sündigen, die formuliert man für sich und gibt sie einem Rechenschaftspartner. Ich habe es immer mit einem anderen Ältesten gemacht, weil es für uns als Älteste sehr wichtig war, dass wir auf unserer Ebene eine gewisse Transparenz haben. Mittlerweile habe ich das in dem Sinne ja nicht mehr, weil ich kein Ältester mehr bin, aber ich mache es mit einem Freund. Ich kenne eine Gemeinde in Berlin, im Norden Berlins, da machen das sogar wildfremde Leute miteinander, also die sich ein bisschen kennen, aber nicht befreundet sind. Und dann merke ich, wow, das Erich, dieser strenge Wunsch, heilig zu sein, egal was es meinen Ruf kosten möge. Denn dem anderen über die eigene Sünde zu offenbaren, hat ja einen Gesichtsverlust zur Folge. Weil uns ja unser Wert so wichtig ist, nicht wahr? Wir möchten eigentlich schon gut angesehen sein und nicht als Sünder ins Himmelreich kommen. Aber es kommen nur Sünder ins Himmelreich. So viel als Anregung, wie gesagt, auf bibelunterricht.de, Predigten. Lehrdienste, praktische Theologie, da müsstet ihr was finden, falls euch das Thema genauer interessiert. Ich springe mal ein bisschen weiter zum nächsten Abschnitt. 2 gute Gründe, andere Gläubige nicht zu verachten. Ich lese ab Vers 10. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Und wir merken, es ist nicht mehr der kleine Junge, der ist schon lange spielen gegangen. Wir reden von Gläubigen. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser anderen Gläubigen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmel ist. Dann kommt oder kommt nicht dieser ominöse Vers 11. Ich werde ihn nicht auslegen. Er ist aber auch nicht böse, der Vers. Er steht an einer anderen Stelle ähnlich, auch im Neuen Testament. Aber ich lasse ihn jetzt aus, weil ich denke, dass er da nicht hingehört. sondern dass er im Laufe der Zeiten durchs Abschreiben aus Versehen eingefügt wurde. Vers 12, was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses, als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Ihr ahnt es, eine Gliederung. Der Befehl im Vers 10a, also im ersten Teil von Vers 10, heißt, ihr dürft keinen einzigen Gläubigen geringschätzen. Und es folgen zwei Begründungen. Vers 10b, die Engel sehen Gottes Angesicht. Und die Verse 12 bis 14, verzeiht, ich bin gelernter Kaufmann. Gott akzeptiert nicht einmal 1% Schwund. Wer das Wort Schwund nicht kennt, ich erkläre es nachher. Bevor wir aber dazu kommen, erstmal den Befehl angucken. Ich hatte jetzt hier vorgelesen nach Elberfelder, seht zu, dass ihr nicht verachtet. Was bedeuten diese Worte? Das Wort seht zu, und wenn ihr möchtet, könnt ihr das gerne schreiben, und die Kugelschreiber sind immer noch hier vorne. Wer einen Kugelschreiber braucht, nimmt sich einfach einen. Ihr dürft auch während ich rede aufstehen, solange ihr nicht mit den Kugelschreibern nach mir werft. Also ins erste Kästchen könnt ihr reinschreiben, das Wort seht zu bedeutet vom Griechischen her aufpassen, sich hüten vor, achten auf. Je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr habt, steht das da vielleicht. Also es kann auch heißen, passt auf, dass ihr nicht verachtet. Seht zu, dass ihr nicht verachtet. Hütet euch davor, nicht zu verachten. Achtet darauf, nicht zu verachten. Miep, 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 miep. Achtung heißt das. Aktives Handeln erforderlich. Es heißt, wir müssen Verantwortung übernehmen. Das kann man nicht mal so nebenbei machen, sondern es ist unsere Verantwortung, darauf zu achten, dass wir selbst nicht geringschätzen, aber das Ganze ist ja im Plural, in der Mehrzahl geschrieben. Die Jünger sollen aufpassen, dass unter ihnen niemand einen anderen geringschätzt. Ihr merkt die gemeindliche Verantwortung. Du redest schlecht über irgendjemand da drüben, hast du nicht getan, deswegen irgendjemand da drüben. Es ist mein Job, mit dir darüber zu reden und dafür zu sorgen. Weil es heißt, trag Sorge dafür, übernehm die Verantwortung dafür, dass sowas nicht passiert. Niemand in der Gemeinde soll irgendeinen anderen geringschätzen. Na, es ging ja nicht um mich. Ja, du bist aber Mitglied in dieser Herde. Du musst dich darum kümmern. Dieses verachtende Reden übereinander oder verachtende Denken darf nicht geschehen. Das zweite Wort, verachten, hier in Elberfelder kann man auch übersetzen mit geringschätzen, überheblich behandeln oder herabsehen auf jemanden. Seht zu, dass ihr einander nicht geringschätzt, seht zu, dass ihr einander nicht verachtet, seht zu, dass ihr nicht einander überheblich behandelt und seht zu, dass ihr einander nicht aufeinander herabseht. Von Amts wegen muss ich auf euch herabsehen, weil ich hier vorne stehen soll und ihr sitzen dürft. Aber ihr merkt, dass das natürlich die Bildsprache meint. Der da, der mit dem Götzenopferfleisch nicht klarkommt, diese Pfeife. Das darf nicht sein. Und warum nicht? Weil wir die ersten Verse noch in Erinnerung haben. Vielleicht hat der kleine Junge sich mittlerweile hingesetzt, weil Jesus so lange reden muss. Aber der ist immer noch da. Wir haben keinen Wert. Und wenn wir keinen Wert haben, wie können wir auf andere geringschätzend heruntergucken? Geht eigentlich gar nicht. Wenn ich also den Anfang vom Kapitel 18 richtig mal für mich durchdekliniert, also verstanden habe, dann kann ich das hier viel besser leben. Und wenn ich ein Problem habe, dass ich verächtlich über andere Leute nachdenke oder verächtlich über andere Leute rede oder verächtlich über andere Gemeinden rede, die vielleicht wirklich Dreck am Stecken haben. Ich rede nicht darüber, dass wir Fehler auch als Fehler bezeichnen, sondern dass wir sie deswegen verachten, dass wir sie geringschätzen, dass wir überheblich werden. Dann haben wir ein Problem, ihr Lieben. dann haben wir nämlich unseren eigenen Wert wieder mal viel zu hoch eingeschätzt und niemand kommt ins Himmelreich, der sich für wertvoll erachtet, aus sich selbst heraus. In der Gemeinde sollen himmlische Maßstäbe gelten. Maßstäbe, wie sie bei den Engeln üblich sind, Maßstäbe, wie sie beim himmlischen Vater üblich sind, nicht die Maßstäbe dieser Welt, oder? Jeder Gläubige ist wertvoll. Aber weil Jesus ihn geadelt hat, weil der Heilige Geist ihn mit Gaben ausgestattet hat, weil der Vater im Himmel ihn liebt. Deswegen ist der Gläubige wertvoll. Die dritte Übersetzung, ja, das hatte ich, denke ich, schon mehrfach erwähnt, das habt ihr vermutlich auch mittlerweile abgeschrieben, hier dieses Wort, die Kleinen, bezieht sich auf Vers 6 und meint keine Kinder, sondern diese Kleinen, die an mich glauben. Da habe ich mich, glaube ich, vorhin schlecht ausgedrückt, ich bitte um Nachsicht. Ich hatte euch erklärt, dass im Griechischen zwei Wörter vorkommen, Paideion und Mikros. Die ersten 5 Verse wird Paideion verwendet, dieses Kindlein, der kleine Junge, der da steht. Und ab Vers 6 kommt das Mikros, was dann übersetzt wird bei mir mit Kind oder Geringgeachtete oder Geringgeschätzte, je nach Bibelübersetzung. Also ihr merkt euch einfach, 1 bis 5 ist das eine Wort, ab 6 das andere Wort. Ich persönlich sehe Vers 5 als eine Tür. Für mich ist in Vers 5 zwar das griechische Wort für den kleinen Jungen da gemeint, also verwendet worden. Ich glaube, dass es inhaltlich aber schon den Christen meint. Bei mir macht Vers 5 überhaupt auslegungstechnisch vom Zusammenhang keinen Sinn. Warum sollen wir alle kleine Windelpupser aufnehmen? Was hat das in dem Kontext zu sagen? Nehmt kleine Kinder auf. Ich glaube, dass es schon diese Türfunktion ist, dass er zwar noch das alte Wort verwendet, aber inhaltlich schon bei den Gläubigen ist, was dann ab Vers 6 drin vorkommt. Habe ich vorhin unklar ausgedrückt, nur weil 2 Leute gut zugehört haben und nicht einfach mir alles abnehmen, sondern nachgefragt haben, wollte ich es nochmal in der Breite erklären. Also das eine ist der sprachliche Ansatz, das zweite ist die Auslegung vom Kontext her und die trumpft. Schutzengel, das ist ja eine interessante Begründung. Ich gehe nochmal zurück zu der Gliederung. Also warum sollen wir die anderen Gläubigen nicht geringschätzen? Grund 1. Die Engel sehen Gottes Angesicht. Bitte werf keine Negerküsse an die Wand, weil im Radio Nachrichten laufen. Würde man sagen, was hat das eine mit dem anderen zu tun, oder? Das ist doch völlig zusammenhangslos. Aber Jesus redet nicht zusammenhangslos. Und dann lesen wir da so diesen Satz. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Und wir müssen uns hinsetzen und schwitzen und anstrengen und überlegen, warum sagt Jesus das als Begründung dafür, dass wir niemanden verachten sollen in der Gemeinde? Auf Seite 19 in eurer Broschüre habt ihr also einen Abdruck eines Gemäldes. Aus der katholischen Theologie und Liturgie herauskommend gibt es so etwas wie Schutzengel. Das habe ich da genauer erklärt, möchte ich nicht wiederholen. Fakt ist eins, die Bibel redet immer wieder von Engeln im Alten Testament und im Neuen Testament. Für uns sind Engel so ein bisschen ein eigenartiges Ding. Würden wir am liebsten streichen, dass es das nicht mehr gibt, aber dazu gibt uns die Bibel keinen Anlass. Gott sendet Engel zum Schutz für die Heiligen. Und wenn man sich die Zeugnisse aus dem Alten Testament anguckt, merkt man, Engel sind oft nicht als Engel erkennbar. Von daher kann es sein, dass dir ein Engel geholfen hat und du es einfach nicht weißt. Warum? Du bist zu dumm. Gott hat es so gemacht, dass der Engel nicht erkennbar war und du hast es nicht erkannt. Es gab schon Leute, die auf dem Esel durch die Gegend geritten sind und irgendwelche Engel nicht gesehen haben. Ich hoffe, ihr kennt die Geschichte aus dem Alten Testament. Also von daher, es gibt Engel. Die katholische Kirche hat daraus aber gemacht, und wie gesagt, auf Seite 19 steht die Begründung, dass jedes Kind einen Schutzengel hat. Und so darf man das Ganze nicht verstehen. Erstens, wir reden hier nicht mehr über Kinder. Wir sind ja von dem Kindchen hin zu dem Gläubigen. Also von daher ist das schon mal ein Problem, dass wir gar nicht mal von Schutzengeln für Kinderchen reden können. Und zweitens glaube ich auch, dass das nicht vom Text her abzuleiten ist, dass jeder Gläubige einen persönlichen Engel hat. Das steht da einfach nicht. So könnte man den Text verstehen, aber man kann auch einfach verstehen, dass es Engel gibt, die in irgendeiner Beziehung zu Menschen stehen, stimmt, sie sind ja zu unserem Schutz geschickt, die aber alle Zeit das Angesicht Gottes sehen. Und jetzt überlege ich, warum soll diese Tatsache, dass es Engel gibt, die alle Zeit das Angesicht Gottes sehen, warum soll mich diese Tatsache abhalten davon, über dich geringschätzlich zu denken? Gott sitzt majestätisch auf seinem Thron. Er ist der Allmächtige, der Allwissende, der Allliebende, der Souverän. Und im Bild gesprochen, wenn er mit dem Finger zuckt, flitzt ein Engel los, um zu handeln, weil er der Mächtige ist. Und er sieht dich in Not und die Engel gucken Gott an und Gott zwinkert. Und der Engel weiß, ich muss zu dir gehen, um dich zu beschützen. So wichtig bist du, ich hoffe, du bist eine Christin, so wichtig bist du dem himmlischen Vater, dass er sein fliegendes Rettungspersonal sofort losschickt, weil er dich liebt. Und er schickt dich vielleicht auch in einer Notsituation zu dir. Und da komme ich, arrogante Sau aus Berlin, angerannt und denke über sie schlecht. Was ist das denn? Wenn der heilige Gott, der alles über dein Leben weiß, was ich nicht wissen will, nicht wissen muss, nicht wissen darf, wenn er alles über dich weiß und trotzdem dich beschützt, wie kann ich dann noch gering über dich denken? Das geht nicht. Du stehst unter dem, ich nehme dich jetzt einfach mal als Beispiel, wie heißt du? Julia, du stehst unter dem persönlichen Gott, des allmächtigen Gottes, und der hat Engel, die ihn umkringeln, also um ihn herumstehen, und sobald er in seinem Angesicht irgendeine Regung zeigt, flitzt ein Engel los, um dich zu beschützen. Das ist meine Auslegung von dem Vers. Wenn ihr eine bessere habt, immer her damit. Aber so habe ich für mich diesen Vers verstanden. Ich darf nicht gering über andere denken, weil Gott seine Engel schickt, die die ganze Zeit in seiner Nähe sind. Der heilige Gott schickt seine heiligen Engel zu unheiligen Menschen. Wer bin ich dann noch, dass ich geringschätzend über andere Leute, die irgendeine Problematik haben, denke? Zweite Begründung, Gott akzeptiert nicht einmal 1% Schwund. Kurzes Handzeichen, wer kennt das Wort Schwund? Gut. Als Teenager habe ich versucht, Geld zu verdienen und ich habe regelmäßig Inventur gemacht. Inventur ist so, dass man meistens Ende des Jahres oder Anfang des Jahres einen kleineren Laden einfach mal dicht macht für ein paar Stunden und so Schüler und Studenten gehen rein. Eine Erbsendose, zwei Erbsendosen, drei Erbsendosen, vier Erbsendosen, fünf Erbsendosen. Computerliste, da müssten 7 sein. Oh, da oben bei den Kirschen. Inventur heißt, ich zähle alles und stelle fest, wie viel müsste ich laut Kasse, laut Computer eigentlich im Laden haben. Und dann stelle ich fest, dass was verschwunden ist. Verschwunden ist Schwund. Es kann verschwunden sein, weil mir einfach mein Glas runterfällt. Und dann ist es verschwunden, sprich, irgendjemand muss es wegwischen. Ihr seid wieder wach, das klappt immer. Es waren keine Kinder hier, die ich warnen musste. Also, es fallen mal Sachen runter im Laden, das kennt ihr auch, ja. Oder Sachen verschwunden irgendwie anders. Ja, und das muss ein Kaufmann einrechnen. Der hat einen Einkaufspreis für einen Artikel. Dann überlegt er, wie viel Gewinn muss ich machen, um mein Personal, meinen Strom, meinen Laden und alles möglich zu bezahlen. Und dann macht er noch einen Aufschlag für den Schwund, weil er sagt, wenn ich 10 Dosen habe, bei Dosen sind unkritisch, 10 Gläser habe, ich werde vermutlich nicht 10 verkaufen. Das ist der kaufmännische Begriff Schwund. Und ich habe mal gelesen, dass im deutschen Einzelhandel 10% Schwund einfach einkalkuliert werden in den Preis. Die rechnen damit, dass 10% der Ware nicht bezahlt werden. Also steigt der Preis entsprechend. Das bezahlt ja alle mit, den Schwund. Ein guter Kaufmann geht also von 10% Schwund aus. Und was sagt die Folie? Gott akzeptiert nicht mal 1% Schwund. Wie komme ich auf dieses 1%? Prozent rechnen für Anfänger, 100 Schafe, 1 geht verloren. Der hätte sagen können, ey, diese 99 Schafe, die sind so zottelig. und so, oh, das kuschelt hier immer das eine. Wunderbar. Ich gehe mit den 99 weiter. Das eine blöde Viech da hinten, was sich da vielleicht verheddert hat. Ey, das hatte ich schon immer auf dem Kicker. Das lassen wir. 10% Schwund, ich bin Christ, 5% Schwund akzeptiere ich. Wenn 5 Schafe verloren gehen, nein, das akzeptiert Gott nicht. Er sagt, er lässt die 99 stehen, läuft den ganzen Weg zu dem einen Schaf, um das zu holen. Und wir reden ja nicht über Viehzucht hier, oder? Es ist ja ein Bild für uns Gläubigen. Eben waren es noch die Kleinen, jetzt wird ein Bild aus der Viehwirtschaft verwendet, weil das die Kultur der Menschen damals war. Und da wird illustriert, dass dieser Hirte dieses eine Schaf so sehr wertschätzt, dass er sagt, ich akzeptiere einfach nicht, dass eins meiner Schafe, dass eins meiner Gläubigen verloren geht. Das akzeptiere ich nicht. Ich werde dem nachgehen. Und ihr, die ihr nie von der Herde weggegangen seid, die ihr nie in eurem Glaubensleben Probleme hattet oder vielleicht in Sünde so sehr gefangen wurde, dass ihr Gemeinde auch nicht mehr so toll fandet und wegbliebet von ihr. Ihr, die ihr zu den 99 Schafen gehört, lest mal nochmal genau, was da steht. Vers 13. Und wenn es geschieht, dass er dieses eine Schaf findet, dieses Sünderschaf, wahrlich, Achtung, 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 Amen, Amen. Wahrlich, ich sage euch, er freut sich genauso über dieses wie über die 99 anderen. Steht das bei euch? Mehr. Und wir merken, oh weia, wir haben ein völlig falsches Bild von Leuten, die von der Herde abgehen, diese streunende Schafe, von denen ich gestern sprach. Der freut sich über das eine, wo er seine Güte und seine Gnade und seine Barmherzigkeit ein weiteres Mal drüber ausgießen kann und auch muss, freut er sich mehr als über die 99, die die ganze Zeit gerade liefen. Und ihr sagt, ach, wie ungerecht. Ich streng mich so an, mein Glaubensleben gerade zu laufen und dann freut sich der Jesus über dieses Lotterding da. Ja, genau das tut er. Ich kann es euch nicht erklären, ich kann euch nur sagen, das steht da. Bei euch auch. So ist es nicht der Wille eures Vaters, dass auch nur eines dieser kleinen, ihr merkt, wir sind die ganze Zeit beim gleichen Thema, verloren gehe. Wie wertvoll sind wir Christen Gott? Nicht nur ich, sondern auch links und rechts. Ja, für euch. Ja doch, links und rechts, ich habe es richtig gemacht. Wenn ihr die nächste Seite aufschlagt in eurem Skript, könnt ihr darin eine Hausaufgabe erkennen. Eine Hausaufgabe für 2 Personen. Die erste Person seid ihr. Die zweite Person ist eine Person eures Umfeldes, eurer Wahl. Es könnte euer Ehepartner sein. Vielleicht ist das nicht die beste Idee. Kann ich nicht beurteilen. Ich persönlich finde geistliche Freundschaften extrem wertvoll. Habe ich heute schon 2-3 Mal durchblättern, blicken lassen. Aber ich fange mal von vorne an. Also, die erste Spalte. Mögliche Versuchung, Mitgläubige zu verachten oder zu gering zu schätzen. Da habe ich viele Dinge einfach mal reingeschrieben als Stichwort, die ich vorhin angesprochen habe. Aber es sind noch ein paar leere Zeilen. Und wenn die nicht reichen, frag mal Arthur, vielleicht hat er noch ein leeres Blatt irgendwo. Vielleicht könnt ihr irgendwo mal ein Stück Papier kaufen. Also wenn die Zeilen nicht reichen, nehmt ein weiteres Blatt. Schreibt die Punkte auf, die in eurem persönlichen Leben dazu beitragen, andere zu verführen. Ich habe das vorhin ausführlich erklärt. Ich hoffe, ihr habt ein paar Ideen. Und dann kommt die Spalte Selbsteinschätzung. Wie sehe ich mich? Und dann tragt ihr in diese Spalte die Zahlen 0 bis 5 ein. 0, da sehe ich bei mir keine Gefährdung. Also zum Beispiel hier, ich schließe Mitgläubigen aus meinem sozialen Raum aus. Muss man so mal nachdenken, was das heißt. Aber wenn du das dann überlegt hast für dich, dann sagst du, nö, das mache ich nicht. Dann trägst du eine 0 ein und es ist gut. Ich will dir kein schlechtes Gewissen machen. Nur wenn das deine Baustelle ist, dann musst du da eine andere Zahl als die 0 reinschreiben. Zum Beispiel die 5 heißt, das ist meine große Baustelle. Genau das mache ich. Vielleicht ist es der Punkt, ich überhebe mich über strauchelnde oder stürzende Mitgläubige. Und damit sind nicht unsere armen Geschwister gemeint, die schon mit den Füßen Probleme haben und hier eine kleine Kante auf dem Teppich ist, die sie zum Straucheln bringt. Wir reden von geistlichem Straucheln. Wenn ich innerlich sage, bei Ansgar, es war völlig klar, dass der irgendwann mal so voll auf die Fresse fliegt. Verzeiht den Berliner Deutsch, das Berliner Deutsch, ja. Wir können auch sagen, hinmaulen, aber ihr versteht vermutlich, was ich meine. Aber wenn du so denkst, oder wenn du jüngere Glaubensgeschwister belächelst, dann schreib da eine 4 oder eine 5 rein, nach dem Motto, hier muss ich mein Denken, mein Handeln ändern. Mein Ethos, wie man sagt, ist falsch. Mein Denken über richtig und falsch ist falsch. Schätz dich selbst ein. Und dann kommt die Fremdeinschätzung, die andere Spalte, wo ein dir nahestehender Mensch dich mal beurteilt. Ist ganz interessant. Du denkst vielleicht, dass du gar nicht über andere Leute geringschätzig redest, aber der andere kriegt das mit. Naja, Ansgar, also ist ja schön, dass du deine 1 eingetragen hast, aber letztes Mal hast du über die Gemeinde in Hüttesloh geredet und dann hast du über den Pastor so und so geredet und dann hast du ein Buch gelesen und da hast du dich aber sowas ausgelassen über den Autor des Buches, ja, dass der keinen klaren Durchblick hätte. Oder Ansgar war hier und wie du über Ansgar geredet hast, also wirklich, du hast ein Problem der Wertschätzung anderer Gläubiger. Lass dir das von einem Freund sagen. Die Schläge eines Freundes tun weh, aber sie sind wertvoll. Und sowas brauchen wir. Ihr könnt gerne euer Schamgefühl weiter schön nach oben ziehen und sagen, mir darf keiner was sagen, aber dann musst du mit deinem Leben alleine klarkommen. Und ich glaube, Gott hat Gemeinde gemacht, damit wir einander helfen. Ich meine, dass ich das irgendwo schon mal gelesen habe. Ich wollte eigentlich was trinken. Dafür ist diese Tabelle da. Nutze sie nicht. Ist nur eine Empfehlung. Einfach damit das Thema nicht nach dem jetzigen Vortrag verloren geht.